Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und Ankündigung. Vielleicht gleich noch als Erwähnung dazu, also dieses Buch, das ist quasi auch relativ kurzfristig dann entstanden, also von der Idee dazu bis zur Umsetzung hat es insgesamt 4 Wochen gedauert, also von quasi Anfang Oktober bis, ja, also war die erste Idee, dann Absprachen mit Verlag und dann im November ist es gedruckt worden. Das verweist auch darauf, dass wir eigentlich gar nicht vorhatten, so ein Buch überhaupt zu veröffentlichen, sondern wir hatten gedacht, einfach diese Debatte, die wird schon einigermaßen sinnvoll irgendwie dann geführt werden. Es wird solche, also dieser aus meiner Sicht problematischen Position gegen die Vorhautbeschneidung geben. Andererseits wird es auch solche Positionen geben, die sozusagen dann deutlich machen, dass gerade diese Argumentation, die sich gegen die Vorhautbeschneidung ausspricht, sehr stark mit rassistischen und antisemitischen Argumentationen auch beladen ist und dass sie auch gerade einem seriösen Forschungsstand gar nicht standhält, also auch einem medizinischen Forschungsstand nicht standhält, also beispielsweise auch gar nicht mit den Debatten um Intersexualität und um weibliche Genitalverstümmelung vergleichbar ist. Also das sozusagen, diese Trennung haben wir eher erwartet. Es gab auch einige solche deutlichen Anzeichen, also beispielsweise von intersexuellen Verbänden gab es durchaus diese Abgrenzung. Es gab auch einige, die sich anders geäußert haben, aber selbst beispielsweise Alice Schwarzer, die ja gerade aus der Frauenbewegung zuletzt immer recht rassistisch aufgefallen war, hat gerade vor einem Rassismus im Zusammenhang mit dieser Debatte gewarnt. Also insofern diese Positionierung gegeben. Wer dennoch die Debatte näher verfolgt hat, beispielsweise unter den jeweiligen Beiträgen im Spiegel etwa, also es war ja in allen Zeitungen eine ganze Menge, wer immer die Kommentare darunter gelesen hat, hat tatsächlich, glaube ich, feststellen können, dass da tatsächlich Argumentationen gekommen sind, wie ich sie mir tatsächlich nicht mehr vorstellen konnte. Also die waren tatsächlich dermaßen furchtbar, die waren dermaßen rassistisch und sie haben aus meiner Sicht auch eine ganz neue Qualität von Antisemitismus erreicht, der ganz neu so wieder ausgesprochen werden konnte. Also es war in den letzten Jahren, Jahrzehnten, seit 2001 insbesondere, quasi schon Usus geworden, dass antimuslimische Argumente vorgebracht wurden. Die waren durchaus sowohl in bürgerlichen als auch in linken Spektren teilweise mit verbreitet, unreflektiert verbreitet. Was jetzt mit dieser Beschneidungsdebatte tatsächlich neu aufgekommen ist, dass in gleicher Intensität sozusagen jetzt auch gegen Jüdinnen und Juden argumentiert wurde und zuletzt sogar zum Beispiel, wenn man sich den alternativen Gesetzentwurf, der dann im Bundestag vorlag, sozusagen nur noch gegen Jüdinnen und Juden argumentiert wurde, denn mit der Regelung, die gerade von dem alternativen Gesetzentwurf vorgeschlagen wurde, hätten durchaus viele Musliminnen und Muslime durchaus leben können. Also das vielleicht erstmal ganz kurz zum Hintergrund. Das Buch war nicht geplant, aber die Debatte, die ebbte einfach nicht ab und unsere Überzeugung war dann, dass es sinnvoll sein könnte, einfach eine relativ verständliche und dennoch auch fundierte Aussage letztendlich dazu noch mit auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und es sind eben 2 Beiträge eingegangen, also einmal ein Beitrag, der jetzt im Jahrbuch für Islamophobieforschung erscheinen wird, nämlich der Beitrag von Sally Alexander Wolter und Zülfü Kaçetin, von denen ich auch ganz herzlich grüßen soll. Sie hatten jetzt beide sehr viel zu tun, dass sie nicht selber hier sein konnten, sonst machen wir meistens auch solche Diskussionen und Vorstellungen dann zusammen. Die beiden haben sich gerade insbesondere der rassistischen Debatte zugewandt, also gerade einerseits der Untersuchung, wie werden, also einerseits erstmal kulturelle Studien dann stärker vorgenommen, also gerade zu Islam, gerade zu Judentum. Und sie haben aber auch immer den Blick darauf, gerade wie Antisemitismus, Rassismus in der deutschen Gesellschaft wirkt und führen sehr viele intersektionale Untersuchungen vor. Also beispielsweise Zülfü Kaçetin hat ja in diesem Jahr auch das Buch Islamophobie und Homophobie veröffentlicht. Also Homophobie und Islamophobie, also immer diese Verbindung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen letztlich. Der zweite Beitrag ist in der Zeitschrift Sexuologie veröffentlicht worden, die gerade sexualmedizinisch, sexualwissenschaftlich ausgerichtet ist. Insofern ist auch gerade den Herausgeberinnen der Zeitschriften dann besonders zu danken, dass sie sozusagen trotz des nahen Veröffentlichungstermins zu den Zeitschriftenbeiträgen trotzdem dazu bereit waren, dass das noch in einem einzelnen Buch erscheinen konnte, insbesondere Farid Hafez und Rainer Ahlisch ist dabei dann besonders zu danken. Ja, vielleicht das kurz vorweg mitgesagt. Jetzt, ich möchte im Wesentlichen tatsächlich einige Argumente mit einbringen in die Diskussion und dann auch möglichst bald in die Diskussion einsteigen. Deshalb habe ich mich beispielsweise auch gegen eine PowerPoint-Präsentation entschieden, weil ich finde, damit wird die Diskussion sehr einseitig dann schon erstmal strukturiert. Ja, also vielleicht auch noch dazu gesagt, ich habe es schon angedeutet, der Diskurs wurde aus meiner Sicht und aus unserer Sicht tatsächlich sehr aufgeladen geführt. Er konnte auch durchaus an Stereotype schon anknüpfen, die in der bundesdeutschen Gesellschaft sehr stark verbreitet sind oder auch keineswegs nur in der bundesdeutschen, insgesamt in der deutschen Gesellschaft, also auch mit Ursprüngen aus der DDR und aus der BRD und aus der kaiserzeitlichen Debatte der Republik noch davor. Also insofern tatsächlich ein Rassismus, gerade in Deutschland niemals reflektiert wurde. Also Sie erinnern sich auch insgesamt an die Debatten, dass man gerade von Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit sprechen sollte. Es wurde immer gesagt, Rassismus, das ist irgendwo anders, das ist beispielsweise in der USA. Rassismus kann es aufgrund der Geschichte in Deutschland gar nicht geben. Dabei wird dann häufig die Kolonialgeschichte und Ähnliches mit einfach vollständig negiert. Das Problem dabei tatsächlich, Rassismus wird insofern erst nach und nach aufgearbeitet, also wesentliche Arbeiten im deutschsprachigen Raum erscheinen seit etwa der 1980er Jahre. Selbst im universitären Kontext werden solche Arbeiten aber kaum zur Kenntnis genommen. Also zum Beispiel, wenn man sich, also ich gucke mir insbesondere queere und queerfeministische Arbeiten an, da werden beispielsweise kaum Forscherinnen und Forscher rezipiert, die einen Migrationshintergrund haben, obwohl die nennenswerten Beiträge zu den Debatten geleistet haben, also beispielsweise zu Staatsbürgerschaft und Ähnliches. Merkwürdigerweise immer ein sehr elitärer Kontext, der sich dann offensichtlich häufig auch selbst rezipiert. Insofern die Debatten, die jetzt nochmal aufgeladener passieren konnten und auch entsprechend angeheizt wurden, haben einen historischen Hintergrund, können wir auch gerne noch mit diskutieren. Was jetzt an der Debatte tatsächlich neu ist und ist, dass der Wall, der ansonsten eigentlich gegenüber, zumindest in einer breiteren Bevölkerung, also vielleicht in einem bürgerlichen Kontext irgendwo, so erstmal vorhanden war, gesagt hat, nee, auf Jüdinnen und Juden darf nicht so dolle gehetzt werden, eben gerade aus Ableitungen der deutschen Geschichte. Das ist genau hier gefallen. Das ist an der Stelle, wer die ganzen Kommentarspalten sich angeguckt hat, auch teilweise die Zeitschriftenbeiträge selbst, unter anderem Graswurzelrevolution oder ähnliche Zeitschriften auch. Da wurde beispielsweise dann von jüdischem Lobbyismus in Anführungsstrichen schwadroniert und ähnliche Sachen. Also da wurde sozusagen ein klares Feindbild aufgebaut mit tatsächlich also mit aus meiner Sicht ganz krassen Argumenten. Das zu dem Hintergrund, und deshalb ist es aus meiner und unserer Sicht auch so wichtig, dass überhaupt diese Debatte reflektiert wird, nämlich dass sich solche Argumente nicht festsetzen können, dass tatsächlich nennenswerte Beiträge gegen Rassismus auch geleistet werden müssen jetzt, also aus allen wissenschaftlichen Richtungen eigentlich auch. Und dass gerade auch in linken, emanzipatorischen Kontexten eine Klärung überhaupt auch mal erstmal erreicht wird, weil was auffällig war, auch gerade in den linken und emanzipatorischen Kontexten war man sich keinesfalls sicher, wie man sich verhalten sollte, und man hat eigene Positionen gerade nicht reflektiert, man hat sie gerade nicht vor dem Hintergrund einer weißen deutschen Geschichte gesehen und davon ausgehend dann reflektiert, wo sie problematisch sein könnten, sondern sie wurden einfach aus dem Bauch heraus geäußert. So, also muss man tatsächlich so sagen. Also ich denke, eine Reflexion war da tatsächlich sehr wenig dabei mitgegeben. Ja, konkret zu, warum diese Debatte eigentlich aufgekommen ist. Die Beschneidungsdebatte um die Vorhautbeschneidung ist insofern ganz spannend, weil lange Zeit quasi nichts Nennenswertes dazu passiert ist. Also im deutschsprachigen Raum gab es keine Selbsthilfegruppen. Es gab also weder irgendwelche größeren Selbsthilfegruppen noch irgendwelche begrenzten Selbsthilfegruppen, die beispielsweise im jüdischen oder im muslimischen Kontext bestanden. Also solche Gruppen gab es jeweils nicht. Die begründen sich erst interessanterweise nach dem Kölner Landgerichtsurteil, nämlich zum Beispiel diese Foren, die es jetzt gibt, wie Beschneidungsforum und ähnliches, die sind meistens von einer von der rechten Männerrechtsbewegung geprägt und interessanterweise die ersten Beiträge sind tatsächlich ab August jeweils da drin. Also sie entstehen erst im Zuge der Debatte. Also wer da reingucken will in die Foren, die ganzen Homepages, Zwangsbeschneidung, Beschneidungsforum, was weiß ich nicht alles, die entstehen erst im Zusammenhang mit der Debatte und im Wesentlichen ab August dann. Der Diskurs ist aber noch auf anderer Ebene noch interessanter. Also einerseits wird der rassistische Kontext von Anfang an dabei deutlich, also wenn man schon den Ausgangspunkt nimmt, nämlich eine Mutter geht mit ihrem Kind in ein Krankenhaus, weil das bei dem Kind Probleme auftreten, also Komplikationen, das Kind blutet und es möchte eine medizinische Behandlung für dieses und sie möchte eine medizinische Behandlung für dieses Kind haben. Es wird dann gleich ausgeführt, also das war der Aufmacher für einige Zeitschriftenbeiträge. Ja, na, die Mutter konnte sich nicht klar ausdrücken, sie konnte nicht klar sprechen und deshalb haben die Krankenschwestern, deshalb hat das Personal die Polizei gerufen. Also nicht etwa, es ging erstmal darum, dem Kind zu helfen oder sowas. Und es wird auch gar nicht thematisiert, also dass eine Kommunikation selbstverständlich immer zwischen zwei Personen läuft. Also nicht etwa, die Frau hat ein Defizit, weil sie sich nicht ausdrücken können, sondern das Defizit liegt auf beiden Seiten, weil sie sich unterhalten wollen. Also eine Kommunikation ist immer von beiden Seiten aus. Und da beginnt nämlich schon der Rassismus, der einfach ganz tief an solchen Stellen dann verankert wird. Also es wird immer zugeschrieben, irgendwelche Menschen sollten sich integrieren. Dazu gehöre auch eine deutsche Sprache als allererstes. Und es wird gar nicht Integration, so wie es eigentlich die Selbstverständlichkeit wäre, so gedacht, dass Menschen miteinander etwas zu tun haben wollen und entsprechend alles versuchen, um miteinander kommunizieren zu können, beispielsweise. Also da, deshalb auf diesen rassistischen Punkt möchte ich gleich an der Stelle mit verweisen. Also die Polizei wird gerufen. Daraufhin setzt dann ein Verfahren ein und das wird erstmal also das wird in erstinstanzlich dann so entschieden, dass der Arzt freigesprochen wird, weil er sozusagen, mir fällt jetzt gerade der juristische Begriff nicht ein, also weil er angenommen habe, dass er korrekt handele, also weil es keine Entschuldigung ist. Genau, Verbotsirrtum, den Begriff meine ich. Dagegen legt allerdings die Staatsanwaltschaft dann Berufung ein und es geht eben gerade vor dieses Landgericht und dabei zeigt sich aber eben auch für die Diskursgeschichte dabei wieder relevant, dass dieses Urteil bereits am 7. Mai ergeht, also das Landgericht urteilt am 7. Mai. Die Debatte setzt allerdings zeitlich sehr stark verzögert ein, nämlich schlagartig am 26. Juni. Und dafür gibt es auch durchaus Motive und Hintergründe, nämlich in dem Verfahren wurden juristische Fehler gemacht. Es wurde nämlich nicht, wie es also zeichnete sich ab, dass sehr grundlegende Rechte in diesem Land, also Grundrechte betroffen sein werden in diesem Verfahren. Und deshalb hätten, so sieht es die Regelung in Nordrhein-Westfalen vor, es hätten die höheren Stellen, die höheren juristischen Stellen darüber informiert werden müssen. Und insofern galt es durchaus diese Frist, die dann noch einen Widerspruch, eine Berufung dann ermöglichen würde, abzuwarten. Und erst danach konnte die Debatte einsetzen. Also erst danach konnte die Debatte bewusst lanciert werden. Und man kann das auch durchaus sagen, da gibt es einen sehr schönen Zeitschriftenartikel von Jost Müller-Neuhof im Tagesspiegel, der hat das genau recherchiert, nämlich der Strafrechtler Holm Putzke hat einerseits schon länger darauf abgezielt, genau diese Debatte so zu führen. Und er hatte dabei auch jeweils schon im Blick, dass damit auch muslimische und jüdische Rechte in diesem Land sehr stark betroffen sein würden. Also das hatte er im Blick, das wird aus einigen vorhergehenden Arbeiten deutlich. Und er ist auch derjenige, der dann an diesem 26. Juni über einen Freund bei der Financial Times Deutschland, also auch, dass das ein Freund von ihm war, ist auch genauso recherchiert. Genau, also das ist dann das Positive dabei, hat er einen Artikel in dieser Zeitung lanciert und das wissen wir alle, was da sozusagen gedruckt wird, wird auf jeden Fall erstmal international sehr breit wahrgenommen und es wurde aber auch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit breit wahrgenommen, also gerade von anderen Zeitungen, Zeitschriften und entsprechend kam dann am Abend, also im Laufe des 26. Juni kamen so viele Anfragen bei dem Landgericht an, dass sich das Landgericht genötigt, seine Pressemitteilung rauszugeben. Also das ist tatsächlich der Ablauf, also erstmal der Artikel in der Financial Times Deutschland und erst verzögert sehen sich dann auch andere Stellen dann genötigt, darauf zu reagieren. Und deshalb diese zeitliche Verzögerung 7. Mai bis 26. Juni. Dann ab dem 26. Juni tatsächlich schlagartig eine massive Debatte, die selbstverständlich dann auch ist, wenn sozusagen droht, dass eine wichtige Tradition für größere Bevölkerungsgruppen auf einmal strafbar sein soll, also weil die nicht mehr stattfinden können soll, also beispielsweise medizinische Gesellschaften haben sich zu Wort gemeldet und dann dazu gesagt, ja, also wir finden das Urteil problematisch. Also zum Beispiel der Präsident der Bundesärztekammer hat gesagt, das Urteil ist sehr problematisch, weil damit droht, dass eben solche Vorhautbeschneidungen in Kontexten vorgenommen werden, die möglicherweise unhygienisch dann sind. Also die dadurch, dass sie nicht mehr legal sind, tatsächlich in die Illegalität gedrängt werden und damit sehr problematisch sind. Und er wünschte sich eine andere Regelung dazu. Er sagte aber auch, vor diesem Hintergrund dieses Urteils rate ich davon ab, dass Mediziner und Medizinerinnen im Moment die Beschneidung vornehmen. Also weil sie sich damit selber strafbar machen würden. Und insofern, also das ist tatsächlich diese Argumentation, die von verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften da sehr stark kam. Genauso haben sich zum Beispiel die Gesellschaft für Urologie auch geäußert, die Gesellschaft der für Psychologie, Psychotherapie und so weiter, hat sich auch entsprechend geäußert und hat gerade davor gewarnt, eben gerade wenn eine so wichtige Tradition verboten wird für jüdische und muslimische Menschen in diesem Land, dass damit gerade eine Intoleranz geschürt wird, die massive psychologische traumatisierende Auswirkungen haben kann. Also das waren eine Positionierung, das waren tatsächlich die zentralen Positionierungen dazu. Sie wissen alle, dass trotzdem gleichzeitig beispielsweise in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 700 Ärztinnen und Ärzte und einige andere Leute dann Anzeigen schalteten, die gegen die Vorhautbeschneidung dann waren. Und dass es beispielsweise auch aus der Pädiatrie einige Aussagen gab, die dann gesagt haben, solche Vorhautbeschneidungen dürfen nicht stattfinden, weil sie zu starken Traumatisierungen führen würden. Also das war sozusagen dann das häufige Argument dabei. Auf die medizinischen Punkte möchte ich dann gleich später noch kommen und da vielleicht auch ein bisschen, also die an den Stellen dann jeweils relativieren. Ja, also insofern gab es durchaus, und das ist das Spannende eigentlich auch an dieser Debatte, die wesentlichen Fachverbände, waren eigentlich der Meinung, dass das Urteil problematisch ist, also dass auf jeden Fall die Vorhautbeschneidung weiterhin möglich sein muss in der Bundesrepublik Deutschland. Und genauso waren auch die parlamentarischen Initiativen. Die waren sich ja auch weitgehend einig. Also schon Angela Merkel, sie war sichtbar überrascht, als sie danach gefragt wurde. Also sie hat beispielsweise dann einfach gesagt, naja, wenn wir das jetzt hier verbieten würden als Deutschland, wir wären ja die Komikernation der Welt. Also sie hat sozusagen dann, sie war überrascht, aber hat sich offensichtlich gleich sehr deutlich da positioniert. Und genauso auch der Bundestag hat ja jetzt auch eine aus meiner Sicht gute parlamentarische Lösung dafür gefunden. Insofern könnte man auch sagen, parlamentarisch geklärt. Damit ist es auch tatsächlich gut damit und wir können jetzt davon schweigen. Ich halte tatsächlich die vorgebrachten Positionen dennoch, also es müssen noch Aushandlungen geführt werden, damit tatsächlich die Debatte auch geklärt wird. Also gerade das, was sehr stark bei emanzipatorischen linken Menschen mit vorgebracht wurde, körperliche Unversehrtheit versus Religionsfreiheit. Also das war ja immer der Gegensatz, der aufgemacht wurde. Und diese Aushandlung muss aus meiner Sicht geführt werden und es muss jeweils auch geguckt werden, wo sind gerade immer weiße und mehrheitsdeutsche Positionen immer die selbstverständlichen in einer Gesellschaft, von denen Menschen immer unterschieden werden und mehr oder weniger entweder ausgegrenzt werden direkt oder dann immer gesagt wird, nein, wir wollen euch ja nicht ausgrenzen, aber damit dann trotzdem diese Ausgrenzung dann wieder auf einer solchen Ebene genauso passiert. Ja, also insofern, also dazu könnten wir vielleicht auch dann noch diskutieren, also gerade diese Punkte körperliche Unversehrtheit und die Frage Religionsfreiheit, das ist ein wichtiger Punkt. Ein Punkt, den stellen gerade Sali und Zülfokat in ihrem Beitrag voran, der bezieht sich gerade auf kritische Theorie. Das ist übrigens auch der Grund, warum sozusagen, also einerseits hier jetzt der Text der Bahamas sicherlich mit ausgeteilt wurde, andererseits sich durchaus einige linke Strömungen, die gerade immer eine Solidarität zu Israel insbesondere betonen, warum die sich teilweise angegriffen fühlen, weil hier nämlich gerade nicht gesagt wird, es geht nur irgendwie um Israel, sondern es muss darum gehen, dass selbstverständlich jüdische Traditionen in der Bundesrepublik Deutschland möglich sind. Und nicht, dass jetzt Deutsche bestimmen, dass sozusagen auch in Israel sozusagen jüdische Traditionen abgeschafft werden. Also das ist ja teilweise die Argumentation, die unter anderem auch in diesem Papier, das hier ausgeteilt wurde, sozusagen, also das ist einer der Verfechter von einer solchen Position. Und Zülfokar und Sali stellen explizit voran, eben gerade mit Bezug zu Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung. Und ich zitiere kurz, das Wunder der Integration aber, der permanente Gnadenakt der Verfügenden, den Widerstandslosen aufzunehmen, der seine Renitenz hinunterwirkt, meint den Faschismus. Also insofern tatsächlich Horkheimer, Adorno an diesen Stellen sehr klar. Sie wenden sich nämlich gerade nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus, des deutschen Faschismus gegen solche Tendenzen, die sozusagen einen uniformen Einheitsmenschen formen wollen, der eben gerade dann auch sogar noch aus solchen mehrheitsdeutschen Positionen gespeist wird. An den Stellen sehe ich auch tatsächlich die Gefahr. Im Moment entwickelt es sich tatsächlich zu einer solchen Uniformität hin, also von Menschen. Es wird nicht geguckt, wie leben Menschen mit unterschiedlichen Traditionen zusammen und wie kann dieses Zusammenleben dann jeweils funktionieren, sondern es wird versucht, sozusagen einheitliche Positionen durchzudrücken und an diesen Stellen auch selbst wichtige Traditionen von jüdischer Religion, von muslimischer Religion sozusagen dann da an den Stellen dann in Frage zu stellen. Also da insofern, aber das zeigt sich generell, das kann man auch in Bezug auf Feminismus diskutieren, das kann man in Bezug gerade auf eugenische Debatten, die geführt werden, diskutieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sich auch eine kritische Wissenschaft zuwenden muss, nämlich tatsächlich von welchen Theoretikern und Theoretikern man es auch hermacht, ist egal. Adorno, Horkheimer bietet da auch Potenzial, durchaus sehr Gutes zu. Aber es ist tatsächlich wichtig, das in den Blick zu nehmen, dass nicht sozusagen ein Einheitsmensch nach irgendeinem Muster von wem auch immer geformt wird, sondern tatsächlich Pluralität oder auch Ambiguität, also Uneindeutigkeit, dann auch möglich wird. Ja, das zu diesem Diskurshintergrund, was ich deutlich machen wollte, ist, es gibt sozusagen eine breite Debatte, die erstmal überhaupt aufkommt. Vorher gab es keine solchen Diskussionen und es spielen bestimmte Interessen eine Rolle und das sind gerade nicht die Interessen von Menschen, die sich betroffen fühlen, die betroffen sind, die sich dann möglicherweise selbst organisieren, sondern es sind andere Interessen, die eine Rolle spielen, zum Beispiel eben bei dem besagten Strafrechtler Holm Putzke einfach seine Karriereinteressen und möglicherweise auch andere Interessen, dann, die er dahinter hat, aber da würde ich eher Karrierepunkte im Vordergrund sehen. Ja, der zweite Punkt, den ich jetzt stark machen möchte, ist, weil was immer vorausgesetzt wurde quasi, ist also eigentlich bei ganz vielen Betrachtungen, dass sehr viele Schmerzen und Traumatisierungen überhaupt mit der Vorhautbeschneidung verbunden seien. Also selbstverständlich gibt es einzelne Personen in der Debatte, haben sich wenige zu Wort gemeldet. Also ich habe insgesamt 3 solche Positionierungen in dieser Debatte gelesen von Menschen selbst dazu. Also mehr sind in größeren Zeitungen nicht veröffentlicht worden. Und selbstverständlich gibt es Menschen, die damit Traumatisierung für sich selbst verbinden, die möglicherweise auch negative Eindrücke, negative Gefühle damit verbinden oder die beispielsweise, also eigentlich ist das tatsächlich der geringste Fall, also einige haben tatsächlich dann auch Komplikationen erlebt und Traumatisierung erlebt. Das ist aus meiner Sicht, tatsächlich sind es wenige Menschen, denen selbstverständlich dann auch Rechnung getragen werden muss. Was mir in meinem Umfeld in Diskussionen häufiger vorkam, allerdings auch selbstverständlich dann eher verdeckt, also nicht nach außen getragen, waren Positionierungen, die gesagt haben, es wird sozusagen mir als Person damit unzulässig irgendwie eine Religion aufgedrückt. Das war ein Punkt, der von einigen genannt wurde explizit, die allerdings dann auch jeweils angefügt haben, selbstverständlich würde ich das niemals nach außen sagen, selbstverständlich kann ich das im Moment auch gar nicht sagen, weil einfach die Debatte im Moment so rassistisch ist, dass tatsächlich das gar nicht geht. Also beispielsweise Ali Utlu, der sich ja im Moment anders verhält, hat von einer Hexenverfolgung gesprochen, die gerade mit diesen rassistischen Debatten verbunden sei. Und ähnliche Positionierungen gab es durchaus an verschiedenen Stellen, aber eben, wie gesagt, nicht nach außen getragen, sondern eher in Kontexten und auch keineswegs so angelegt zu sagen, wir müssen sozusagen diese Tradition der Vorhautbeschneidung insgesamt in Frage stellen, sondern wir müssen darüber diskutieren. Also, und das ist wiederum ein Punkt auch für eine Debatte, wenn man sich die Frage stellt, wo können solche Diskussionen möglich sein, würde ich im Moment relativ klar verneinen. Also ich glaube nicht, dass diese Debatten in der Bundesrepublik Deutschland möglich sind, weil hier einfach so viele Vorurteile, so viel Rassismus erstmal vorhanden ist, sondern wenn sie überhaupt möglich sein könnten, dann beispielsweise in Gesellschaften, in denen die Tradition der Vorhautbeschneidung eher gängige Praxis ist, sozusagen, wo die eher diskutiert werden kann, also beispielsweise eher in jüdisch geprägten Ländern, in muslimisch geprägten Ländern mehrheitlich oder beispielsweise auch in der USA, wo sie eben gerade aus medizinischen Gründen eher die dominante Praxis geworden ist. Es gibt einen sehr schönen Beitrag in der Zeit von Michel Chiaoli, ich kann den Namen nicht konkret aussprechen, aber es ist insofern ein sehr wichtiger Beitrag, der ist auch online zugänglich mit, weil er ganz deutlich macht, wann könnte überhaupt solch eine Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland möglich werden, nämlich wenn die Praxis der Vorhautbeschneidung als eine deutsche Praxis anerkannt werden würde. Also wenn nicht gesagt werden würde, ja, na, wir sind ja jetzt die Emanzipierten und die Deutschen und was weiß ich. Und das andere wird sozusagen von irgendwelchen Menschen, die von Barbaren quasi in eine Bundesrepublik Deutschland, also Barbaren selbstverständlich in Anführungsstrichen, in eine Bundesrepublik Deutschland eingetragen, sondern es müsste anerkannt werden, dass selbstverständlich eine solche Praxis zu Deutschland gehört und es müsste tatsächlich auch erstmal dieser einheitliche Hintergrund, der eben gerade immer erstellt wurde, der niemals hinterfragt wurde, sozusagen, der müsste erstmal in Frage gestellt werden. Also es müsste sozusagen auch erstmal ein Rassismus in diesem Land anerkannt werden und es müsste anerkannt werden, dass gegen diesen Rassismus selbstverständlich etwas getan werden muss. Also es muss aber auch erstmal anerkannt werden, dass es sich nicht einfach um irgendwie Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit von einigen böswilligen Menschen wie Neonazis handeln würde, sondern dass es tatsächlich um Rassismus geht, also um eine institutionelle, um eine strukturelle Form, wo man tatsächlich sehr grundlegend rangehen muss. Also das ist auch die Unterscheidung dann dabei. Ja, also was vorausgesetzt wurde, Schmerzen und Traumatisierung. Dazu kann man relativ einfach sagen, dazu gibt es keine Studien, die das belegen würden. Also es gibt insgesamt in meinen Recherchen, also es gab etwa 5000 Untersuchungen, die sich insgesamt im medizinischen Kontext mit Vorhautbeschneidung befassen. Konkret zu Traumatisierung gab es tatsächlich keine Studie. Also keine Studie, die das irgendwie in einer Weise gezeigt hätte. Es gab Studien, die durchaus psychologische Auswirkungen konstatiert haben, aber psychologische Auswirkungen auf ganz andere Art. Sie haben nämlich dann ausgesagt, also dazu gab es einige Studien, die dann gesagt haben, es kommt eher darauf an, wie sozusagen das Umfeld mit der Vorhautbeschneidung dann umgeht. Also beispielsweise Teenager in den USA, die nach ihrer Empfindung der Vorhautbeschneidung befragt wurden, die äußerten sich damit sehr zufrieden, also die, da zeigten sich keinerlei Probleme, sondern Probleme zeigten sich, also und das hängt damit zusammen, da ist tatsächlich in den USA Vorhautbeschneidung gängige Praxis, also 2/3 der Jungen werden dort Vorhaut beschnitten, während beispielsweise in Schweden gab es eine entsprechende Studie, in denen gerade solche Jungen dann über, also die beschnitten worden waren, über Hänseleien geklagt haben, also die gesagt haben, in der Umkleidekabine werde ich dafür gehänselt, dass ich Vorhaut beschnitten bin. Und das verweist gerade auf den Kontext dieser Gesellschaft, in denen Menschen dann leben. Und in Schweden ist es eben keine gängige Praxis. Genau eine entsprechende Studie gibt es auch für bestimmte Hindu-Kulturen in Indien, also in denen gerade Vorhautbeschneidung nicht gängig ist und da wird es dann auch als Problem erlebt. Von Indien wissen wir ja auch, also es ist ja eines der größten, also eines der Länder mit der größten muslimischen Bevölkerung, was auch wenig erwähnt wird, sondern es wird immer eher Iran betont. Insofern tatsächlich solche Studien zu Traumatisierung finden sich nicht, sondern es zeigen sich eben solche Auswirkungen mit innerhalb der Gesellschaft. Genau solche Vorannahmen, die zur Empfindsamkeit der Eichel häufig betrachtet wurden, also quasi das die Männer damit weniger empfindsam wären und sowas, jetzt der Penis weniger empfindsam wäre, das zeigt sich selbstverständlich, also das zeigt sich auch nicht in diesen Studien, sondern es zeigen sich tatsächlich keinerlei Unterschiede, also keinerlei Klare, die sich irgendwie auf größere Gruppen dann jeweils beziehen ließen, sondern beispielsweise vorzeitige Ejakulation, also über solche Begriffe muss man selbstverständlich auch dann immer noch reflektieren, also was ist dann wiederum vorzeitig und was ist überhaupt männlich, also selbstverständlich dann sozialisiert auch an dieser Stelle dann da gesehen, also das muss dann reflektiert werden immer mit dabei, aber die zeigt sich in den Gruppen gleich häufig, etwa bei 1/3 der Jungen und Männer wird die entsprechend beschrieben. Eine geringere Sensitivität, wie auch immer dann gemessen, also teilweise wurden Menschen dazu befragt, teilweise wurden Stimuli, also Erregungen dann gemessen, zeigten sich keine irgendwelchen signifikanten Unterschiede zwischen der Gruppe der beschnittenen und der nicht beschnittenen Jungen und Männer. Es gab in einer Studie einen Hinweis darauf, dass gerade ältere Männer, also die Gruppe war 45 bis 59 Jahre, sozusagen, dass da die beschnittenen Männer zufriedener mit ihrer Sexualität waren. Aber das war auch der einzige Unterschied, der sich zeigte. In den anderen Altersgruppen tatsächlich überhaupt keine irgendwelchen messbaren Unterschiede dazu. Was vielleicht nochmal ein interessanter Punkt, nochmal zu der Diskussion dazu mit, nämlich was das Spannende ist, die letzten Jahre wurde in der rassistischen Debatte immer betont, dass gerade muslimische Jungen und Männer immer so aggressiv und maskulin wären, also sozusagen, das wurde immer betont, während jetzt gerade bei der Beschneidungsdebatte gerade ihre geringere Männlichkeit sozusagen dann eher thematisiert wurde. Also in sozusagen eine gewisse Verschiebung, wie die sich innerhalb dieser Zuschreibung dann zeigt. Das setzt dann an Edward Said an. Also er hatte gerade festgestellt, dass gerade der Westen mit dem Orientalismus immer gesagt hat, also immer eine Verweiblichung sozusagen des Orients beschrieben habe, während der Okzident quasi immer als das Männlichere dann häufig positioniert wurde. Also, und das nimmt eher einen Bezug da stellt eher einen Bezug dazu her, wogegen in den letzten Jahrzehnten oder auch in den letzten 2 Jahrzehnten ja gerade eher so dieses gefährlich maskuline sozusagen häufig überbetont wurde. Da gibt es sehr schöne Arbeiten von Jennifer Peetzen beispielsweise dazu, die gerade das deutlich macht. Und Sally Alexander Wolter hat beispielsweise auch diesen Band Fucking Germany von Cem Yildiz dann auch diskutiert und da solche Punkte dann auch mit herausgearbeitet. Das ist sozusagen ein spannender Nebenaspekt. Wie können sozusagen unterschiedliche Argumente immer so vorgebracht werden in unterschiedlichen zeithistorischen Kontexten, dass sie wieder innerhalb einer hegemonialen Gesellschaft zur Diskriminierung einer Minderheit nutzbar sind? Ja. Ein weiterer Aspekt, der gerade bei der Empfindsamkeit eine zentrale Rolle spielt, ist, dass immer nur von heteronormativen sexuellen Praxen ausgegangen wird. Also es wird tatsächlich ein ganz simples Bild immer von Sexualität in solchen Studien gedacht, nämlich das Eindringen des erigierten Penis in die Vagina. Auch wenn schwule Sexualität beispielsweise diskutiert wird, geht es immer nur um das Eindringen in etwas. Also da geht es dann um das Eindringen in den Anus. Das ist insofern wiederum spannend, dass damit überhaupt gar nicht auseinandergenommen wird, welche Empfindsamkeit könnte überhaupt genauer betroffen sein. Also wenn man das differenzieren wollte, also tatsächlich wissenschaftlich untersuchen wollte, gibt es möglicherweise Empfindungsunterschiede, beispielsweise bei Oralverkehr oder Ähnlichem. Sowas wäre überhaupt gar nicht im Blick dabei mit, sondern es wird tatsächlich immer nur dieses normative Bild von Sexualität angeführt, sodass es tatsächlich keine nennenswerten Arbeiten gibt, die sich mit nicht normativer Sexualität im Zusammenhang mit Beschneidung beschäftigen würden, wo dann gerade Arbeiten auch zu gleichgeschlechtlichen Sex unter Männern angestellt werden, ist, wenn es um Geschlechtskrankheiten geht. Also gerade zur HIV-Prävention ist ja durchaus, also da wird ja auch von der Weltgesundheitsorganisation die Vorhautbeschneidung als eine Maßnahme empfohlen, nämlich weil sich auch bei heterosexuellen Männern, also eher bei Menschen, die angeben, immer nur andersgeschlechtlichen Sex miteinander zu haben, da zeigt sich eine Verringerung des Infektionsrisikos um etwa 50% bei HIV. Das ist insofern spannend, weil damit selbstverständlich patriarchal der Mann zentral gesetzt wird. Also es wird ganz androzentrisch dann nur gedacht, nämlich diese Reduktion des Infektionsrisikos zeigt sich selbstverständlich nicht bei der rezeptiven Partnerin oder bei dem rezeptiven Partner, also sozusagen dem passiven Part oder wie auch immer, also auch stereotypt jetzt angeführt, also bei der rezeptiven Partnerin, dem Partner. Und an den Stellen wird aber auch immer gleichgeschlechtlicher Sex dann wiederum mitverhandelt. Das Interessante dabei ist, gerade bei gleichgeschlechtlichen Sexualpraktiken zeigt sich diese Reduktion nicht des Risikos, weil sich da zeigt, dass Männer dann häufiger die Position wechseln, also mal indizierend sind, mal rezeptiv sind und damit das keineswegs irgendwie eine klare Auswirkung an den Stellen haben würde. Dennoch ist es tatsächlich von der Weltgesundheitsorganisation eine Praxis, die gerade für die Eindämmung der AIDS-Epidemie in Afrika empfohlen wird. Also insofern das als Unterschied auch damit dann dazu gesetzt, nämlich das wird auch durchaus aus dem deutschsprachigen Raum wird das jeweils immer so anerkannt, auch von Leuten, die sich teilweise gegen die Vorhautbeschneidung ausgesprochen haben. Also mit der HIV-Prävention haben wir einen ersten möglichen Nutzeffekt. Wie gesagt, aufgrund normativen Denkens von Sexualität kann der auch problematisch sein. Ein sehr deutlicher Nutzeffekt von Vorhautbeschneidung zeigt sich bei der Reduktion von Harnwegsinfektionen. Also da zeigt sich tatsächlich eine Risikoreduktion um 90%, nämlich bei Kindern, die Vorhaut beschnitten sind, also bei Jungen, die Vorhaut beschnitten sind, ergeben sich im ersten Lebensjahr etwa bei 0,2% der Kinder entsprechende Harnweginfekte, während bei denen, die Vorhaut beschnitten sind, bei 0,2% und die, die nicht beschnitten sind, betragen diese 2%. Also im ersten Lebensjahr haben 2% der Jungen dann Harnweginfekte und die können durchaus schwerwiegende Auswirkungen haben, nämlich wenn sie einerseits sind sie schmerzhaft, auch, also das kommt dann schon wieder in Verletzung des Körpers mit als Punkt dann mit rein, den wir diskutieren können. Und wenn sie spät erkannt werden, können sie aber auch weiter hochwandern und beispielsweise auch die Nieren betreffen und dann später beispielsweise auch zu einem Nierenversagen führen. Also insofern es können auch sehr schwerwiegende Erkrankungen jeweils gerade mit solchen Harnweginfektionen verbunden sein. Und ein Anteil von 2% ist auch keineswegs zu unterschätzen. Im Laufe eines Lebens haben etwa 20 bis 25% der Männer Harnweginfekte, entsprechend reduziert dann eben aber gerade bei denjenigen, die beschnitten sind. Also tatsächlich, da zeigt sich dann, das haben einige Studien errechnet, dass mit vier Vorhautbeschneidungen eine Harnweginfektion im Verlauf eines Lebens verhindert werden könne. Also das. Das also das insofern tatsächlich nennenswert ist. Also insofern Statistik selbstverständlich immer problematisch an der Stelle, aber es macht sozusagen deutlich, es ist kein Randphänomen, das möchte ich damit eher dann nur aussagen. Ja, und gerade Harnweginfektionen, darüber wurde ja auch in solchen populären Medien, also da haben sich Männerrechtler sehr stark immer dann dagegen gewehrt, gegen eine solche Argumentation immer und immer gesagt, es sind ja nur ganz wenige Fälle und deshalb kann man ja so eine Methode nicht rechtfertigen. Ich möchte genau das umkehren, man könnte genauso mit den hygienischen Auswirkungen, kann man genauso argumentieren, dass es tatsächlich dem Kindeswohl widerspricht, wenn es nicht Vorhaut beschnitten wird. Also, und ich würde auch sagen, wenn in der mehrheitsdeutschen Gesellschaft die Vorhautbeschneidung gängige Praxis wäre, würde genauso argumentiert werden. Also insofern tatsächlich immer dieses Verweisen auf die anderen, in Anführungsstrichen, was da dann häufiger gemacht wird. Ja, also das sozusagen ein Stück weit Nutzeffekte. Es gibt dann andere Effekte noch bei einigen Krebsarten, also Tumorrisiken, wiederum auch Risiken. Nur, also dass sich damit möglicherweise auch eine Verminderung ergeben könnte. Allerdings gibt es dazu nach dem Überblick, den ich gewonnen habe, keine signifikanten Ergebnisse, also die das irgendwie einigermaßen sicher anzeigen würden. Also das unterscheidet sich von Untersuchungsgruppe zu Untersuchungsgruppe recht stark dann mit. Ja, vielleicht noch ein Punkt, der dann relevant ist. Komplikationen wurden ja auch immer als wesentlich mit angeführt. Die Komplikationsraten bei Vorhautbeschneidungen sind tatsächlich sehr gering. Und es ist gerade dieses Bild, was häufiger gezeichnet wurde, davon, dass sozusagen also Komplikationsraten also zu 100% auftreten würden und dass also Komplikationen zu 100% auftreten würden, dass sie meistens schwerwiegend wären, dass beispielsweise der Penisverlust dadurch dabei ein häufiges Ereignis wäre und ähnliches. Das wurde relativ viel mit angeführt. Und beispielsweise, wer auch in diese Wikipedia-Artikel gerade zu Vorhautbeschneidung mitguckt, da wird das sozusagen rauf und runter erwähnt. Wer sich dann wiederum in dem Wikipedia-Artikel die Quellen anguckt, also direkt in die Quellen reinguckt, da steht meistens nicht die Aussage drin, die vorher behauptet wurde. Also insofern da, das ist auch spannend für so einen Diskurs mit dazu. Also die Komplikationsraten tatsächlich sehr gering, wenn überhaupt treten leichte Komplikationen auf, nämlich beispielsweise Nachblutung, wie in dem Kölner Fall an der Stelle dann geschehen, wo auch eher ein ärztlicher Kunstfehler auch durchaus vorlag. Beispielsweise für das jüdische Krankenhaus in Berlin wurde in den letzten Jahren auf 5000 Vorhautbeschneidungen, die dort vorgenommen wurden, wurde eine einzige Komplikation trat auf und das war tatsächlich eine Nachblutung, die rasch gestillt werden konnte. Also das tatsächlich als eine Unterscheidung, auch eine Unterscheidung gerade zu der Intersexualitätsdebatte, nämlich bei Intersexualität, also bei der Geschlechtszuweisung zu einem eindeutigen Geschlecht weiblich-männlich, was häufig eben auch in den ersten Lebensmonaten und Jahren vorgenommen wird. Da treten tatsächlich in aller Regel Komplikationen auf, und zwar schwere und schwerste Komplikationen. Also man kann da tatsächlich bei nahezu allen, die medizinisch behandelt wurden, von schwersten Komplikationen sprechen, nämlich es werden weitere Operationen erforderlich. Es werden Hormonbehandlungen erforderlich, wenn beispielsweise die Keimdrüsen entfernt werden. Und es wird sozusagen ein Mensch damit hergestellt durch diese medizinische Behandlung, der zeitlebens medizinisch betreut und behandelt werden muss. Und die Hamburger Forschungsgruppe hat beispielsweise für ihre Gruppe festgestellt, dass mehr als 60% der behandelten Menschen über einen psychologisch behandlungsrelevanten Leidensdruck leiden. Also insofern tatsächlich eine ganz andere Diskussion, die an diesen Stellen geführt wird. Und deshalb auch will ich das an der Stelle mit anführen. Gerade solche Debatten können nicht miteinander vermengt werden. Also die Komplikationsraten bei Vorhautbeschneidung ganz andere. Selbstverständlich sind auch bei Intersexualität spielen nicht irgendwelche Traditionen von Menschen erstmal dann in dem Sinne eine Rolle, sondern da wird tatsächlich die normative Prägung in dieser gesamten Gesellschaft deutlich, also Heteronormativität. Jeder Mensch soll eindeutig ein Geschlecht haben, diese Geschlechter dann jeweils aufeinander bezogen, und so wird das erdacht, dass Menschen eindeutig geschlechtlich zugewiesen werden müssten. Und an den Stellen wird aber auch, also an den Stellen wird aber auch deutlich, dass es tatsächlich nicht vergleichbar ist. Ja. Komplikationsraten, wie gesagt, an den Stellen dann sehr gering, meistens Nachblutungen, die dann auftreten könnten, und ähnliche, die allerdings geringe Auswirkungen haben. Nur in den wenigsten Fällen treten tatsächlich schwerwiegendere Auswirkungen ein, und die können gerade dann mit stattfinden, wenn die Vorhautbeschneidung von ungeübten Menschen vorgenommen werden oder wenn sie unter unhygienischen Umständen vorgenommen werden. Also das sind die Hauptrisikofaktoren. Das, was von ärztlichen Gesellschaften häufiger angeführt wurde, dass gerade Risiken auftreten würden, wenn traditionelle Beschneidungen, also beispielsweise durch den jüdischen Mochel, vorgenommen werden würden. Das zeigt sich nicht, sondern da zeigen sich tatsächlich die geringsten Komplikationsraten mit, was auch nicht so verwunderlich ist, weil der macht sozusagen sein ganzes Leben nichts anderes. Also er ist eben der Beschneidungsspezialist. Insofern zeigt sich da möglicherweise ein anderes Interesse, auch das als Anregung vielleicht mit für die Diskussion, nämlich dass von medizinischen Gesellschaften, die sozusagen ihre eigene Expertise zu erweitern, nämlich dann zu sagen, nee, das wird sozusagen auch einem eher religiös geprägten Feld entzogen, sondern da muss die Medizin die Entscheidungshoheit haben. Und an der Stelle möchte ich auch den Bogen nochmal spannen und dann zum Ende kommen. Nämlich, da zeigt sich, und das ist, glaube ich, eher das Dogma und das Paradigma in der aktuellen Gesellschaft, das ist keineswegs das Religiöse, schon gar nicht das Jüdische und Muslimische in der weißen deutschen Gesellschaft, sondern das Paradigma ist die Medizin geworden, nämlich alles, was unter medizinischer Indikation steht, darf sozusagen umgesetzt werden und wird auch umgesetzt. Also wenn wir uns beispielsweise die Behandlungsanstrengungen gegenüber Homosexualität angucken, die nach wie vor auch noch verfolgt werden, wenn wir uns die Gewalt gegen Intersexuelle angucken, die da tatsächlich stattfindet, wenn wir uns den Umgang in der Psychiatrie angucken, da wird sozusagen deutlich, da wo eine medizinische Oberhoheit herrscht, da findet gar keine Diskussion statt. Und das ist auch ein Punkt, der wiederum ganz zentral ist. Ich habe vorhin Intersexualität, Vorhautbeschneidung klar voneinander getrennt. Das Spannende ist, hier hat das Kölner Landgericht geurteilt gehabt zur Vorhautbeschneidung und schon waren alle sozusagen dabei und alle hatten irgendetwas dazu zu sagen und haben auch überall etwas dazu gesagt und das auch link- und emanzipatorische Kreise, also das ist auch ein spannender Punkt, offensichtlich vorher war das keineswegs Thema, aber kaum spricht eine staatliche Institution, fühlen sich gerade linke und emanzipatorische Kreise bemüßigt, darauf zu reagieren. Ein spannender Punkt dabei. Hingegen bei Intersexualität war das gerade nicht der Fall. Also da gibt es lange nicht so viele Zeitungsartikel, da gab es keine großen Anzeigenschaltungen von Ärztinnen und Ärzten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da ist tatsächlich die Gewalt, die an den Stellen dann verübt wird, die ist bei Intersexualität Himmelschein, wogegen bei Vorhautbeschneidung offensichtlich der Rassismus das bestimmende Moment ist. Und damit Entschuldigung für die langen Ausführungen und ich danke erstmal fürs Zuhören und ich hoffe auch, dass ich ein paar Anregungen auch mit für die Diskussion jetzt erstmal gegeben habe. Ja, vielen Dank.